D-Radio Wissen. Hörsaal, der Podcast.
Und ich bin Katrin Ohlendorf, hallo. Und im Hörsaal geht es heute um den Lebensmittelüberfluss und was man damit so alles anstellen kann.
Ich bin so voll.
Annie, bitte nicht noch ein Kloß.
Ich kann nicht mehr.
Nie wieder essen!
Zwischen 6 und 20 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jährlich auf dem Müll. Genaue Zahlen gibt es nicht.
Die Tafeln, die sammeln Lebensmittelüberschüsse, um sie wohltätig zu verteilen.
Klingt gut. Der Soziologe Stefan Lorenz sieht die Tafeln aber kritisch.
Die Tafeln sind ein Symptom sozialer und ökologischer Probleme der Überflussgesellschaft, aber kein Beitrag zu ihrer Überwindung.
Andere nutzen den Abfall freiwillig.
Für eine wachsende Gruppe von Personen bilden Festmahl und sich aus dem Müll zu ernähren keinen Gegensatz, denn sie containern.
Die Regionalwissenschaftlerin Christine Unrau untersucht die Motive von Leuten, die in Müllcontainern verwertbare Lebensmittel suchen.
Containern ist wie eine Schatzsuche. Es ist wie Weihnachten, wenn man etwas Geiles findet. Man hört und liest immer viel über die Verschwendung, aber wenn man es dann sieht, ist man überwältigt.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe in den letzten Wochen viel mehr gegessen als nötig. In der Adventszeit, da gab es überall Plätzchen. An Weihnachten dann zum Beispiel hat meine Mutter ihre leckeren Rouladen gemacht. Danke Mama an der Stelle. An Silvester gab es ein riesiges Buffet, zu dem alle beigesteuert haben. Und fast immer blieb was übrig, obwohl alle mehr als satt waren. Die Festtage am Jahresende, die machen mir jedes Mal wieder so richtig deutlich, in welchem Überfluss die Mehrheit in diesen Breitengraden lebt. Ich auch. Nicht nur dieser Tage, sondern generell. Der Kühlschrank ist meistens voll, manchmal muss man sogar was wegwerfen. Und die Supermarktregale sind immer lückenlos bestückt. Wehe, das gewünschte Produkt ist kurz vor Ladenschluss mal ausverkauft. Dieser Überfluss, der hat einen Preis, nämlich Abfall. Wo viel gekauft und viel vorgehalten wird, da verkommt eben auch mal was. Oder es wird so alt, dass es nicht mehr verkauft werden kann, obwohl es eigentlich noch gut ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mal probiert habt, aber Joghurt ist auch 4 Wochen nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum noch einwandfrei. Das finden Leute manchmal so ein bisschen eklig, wenn ich das noch im Kühlschrank habe, aber wenn nicht, dann riecht man das ja sofort. Dafür brauche ich keinen Stempel. Ich muss jetzt auch gar nicht mehr weiter ausholen, ihr kennt das alle. Und heute geht es im Hörsaal nun um die Frage, was tun mit dem Überschuss? Es muss ja nicht immer alles in der Presse oder im Ofen landen. Immerhin gibt es auch unter uns eine Menge Leute, die eben nicht im Überfluss leben, sondern Nahrungsmittel gut gebrauchen können. Oder solche, die einfach nicht wollen, dass Essen einfach so weggeworfen wird, egal ob das aufgedruckte Datum schon passé ist oder nicht. 2 Beispiele, wie in Deutschland mit Lebensmittelüberschuss umgegangen wird, thematisieren wir heute. Das eine sind die Tafeln. Das sind gemeinnützige Organisationen, die Lebensmittel sammeln, vom Handel zum Beispiel, die noch völlig in Ordnung sind, deren Mindesthaltbarkeitsdatum aber fast erreicht ist, weshalb sie eigentlich auf dem Müll landen würden. Die verteilen Ehrenamtler dann an Bedürftige. Und das andere, das sind Containerer, also Leute, die Lebensmittel aus den Müllcontainern der Supermärkte zum Beispiel retten, wie sie sagen. Fangen wir erstmal mit den Tafeln an. Mehr als 900 gibt es davon in Deutschland. Nach eigenen Angaben unterstützen sie über 1,5 Millionen Bedürftige und fast 1/3 davon Kinder und Jugendliche. Die ersten sind Anfang der 1990er Jahre entstanden, darunter auch die Tafel in Wuppertal. Und die schauen wir bzw. hören wir uns jetzt erstmal näher an, bevor wir gleich den Vortrag über das Tafelprinzip hören. Pro Monat verteilen hier die Ehrenamtler 130 Tonnen gespendete Lebensmittel. Es gibt sogar warme Mahlzeiten in einer eigenen Kantine, ein Angebot übrigens, das nur wenige Tafeln haben. Ja, und im Teaser habt ihr eben schon gehört, dass der Soziologe, der gleich vorträgt, die Tafeln eher kritisch sieht. Die Nutzer, die unsere Hörsaalreporterin Susanne Grüter in Wuppertal zwischen den Jahren getroffen hat, die klingen allerdings erstmal sehr dankbar.
Lord, it's so hard living this life, a constant struggle each and every day.
Das sind die Folgen von Hartz IV. Das Geld reicht vorne und hinten nicht. Vor allen Dingen, wenn man sich mal eine neue Jacke kaufen muss, dann steht man schon da. Und ohne diese Einrichtungen hier, dann kann ich sagen, im schlimmsten Fall die letzten 2 Wochen im Monat habe ich kein Geld mehr.
Das ist ja eine gute Organisation. Ist immer noch alles frei hier, ne?
Ich fühle mich hier als Gast.
Ich bin alleinstehend und dadurch freut man sich, wenn man sich mal ein bisschen unterhalten kann. Ja, coole Sache. Genau. Besser können wir nicht haben.
Das Problem ist, wenn Sie zur Tafel gehen, die Schwellenangst, die man hat. wenn sie das erste Mal hier hinkommen. Wenn sie die Schwellen erstmal wundern und merken, dass das ja alles Gaben sind, die sonst praktisch größtenteils weggeschmissen worden wären, dann nehmen sie das, freuen sich darüber, vor allem in einer Stadt wie Wuppertal, die dreimal am Tag sowas macht, 7 Tage die Woche.
Super, Gott sei Dank. Schön ein bisschen sitzen, mal essen und Blumen und Kuchen und.
Jeder hat das Recht, hier hinzukommen, er muss sich nicht ausweisen, er muss sich zeigen, ich bin arm. Das muss er nur, wenn er sich die Lebensmittel holt, bei der Lebensmittelausgabe. Aber hier zum Essen kann jeder hinkommen, der will.
Ich bin der Koch in Wuppertaler Tafel und mache das gerne für die Leute hier. Weihnachten, dann hat mir einer Schokolade geschenkt und draufgeschrieben, ich bin froh, dass es euch gibt. Oder zum Beispiel Kindertafel, die haben für mich einen Kalender gebastelt. Dann freut man sich schon. Dann sieht man auch, die Leute schätzen das schon, dass das hier gemacht wird, auch gekocht wird.
So ein reiches Land und da muss sich eigentlich was ändern. Aber es wird nichts gemacht von der Politik.
Besteht die große Gefahr, dass die mal sagen, hier in Berlin, ja, da ist ja überall eine Tafel und dann kürzen wir mal das Geld. Die Gefahr sehe ich schon. Vor allen Dingen jetzt, weil die Armen, die Hartz-IV-Empfänger immer mehr werden. Unser soziales System steht schon bald auf der Kippe. Denn irgendwann wird das mal unbezahlbar. Man kann das ja nicht unbegrenzt fortsetzen.
Ich bin hier in Wuppertal einer der Hauptgründer von der Tafel. Ich war auch mit im Bundesvorstand. Ich habe die Tafelgrundsätze auch mit erarbeitet. Im Clinch bin ich von Anfang an, als wir Tafel aufmachten, da haben sie mich angegriffen. Ihr seid doch gar keine Tafel, ihr seid eine Suppenküche. Weil gar keine Tafel Frühstück, Mittag, Abendessen kostenlos angeboten hat. Die sagten dann immer, ja, sie müssen doch sonntags zu haben, sonntags soll man doch in die Kirche gehen. Und da war mein Argument dann eben, haben sie sonntags keinen Hunger. Und da ist man natürlich nicht beliebt.
Ich bin vor 5 Jahren zum ersten Mal zur Tafel gekommen. Und da habe ich mir gesagt, was soll ich jetzt noch ins Restaurant gehen, was soll ich jetzt noch jede Menge einkaufen? Ich gehe hier hin, kriege 3 Mal am Tag mein Essen. Und dann hat sich das. Keiner, der hier ist, sage ich Ihnen ganz ehrlich, keiner, der Sozialhilfe kriegt, muss hier hingehen. Er kann mit dem Geld von Hartz IV auskommen. Das habe ich auch gekonnt.
Manche Leute, die hier essen kommen, die schmeißen Hälfte im Container. Und da finde ich nicht richtig. Aber manche Leute, die begreifen das nicht. Wissen Sie? Die sagen immer, wer arm, Mut, aber merkt gar nicht, sind sie gar nicht arm.
Und deswegen kommen die Leute in so schlechten Ruf. Ja, die Undankbarkeit. Ich bin dankbar, dass ich das habe.
Das liegt dann nicht an den Gästen, sondern meinen Mitarbeitern hier, weil die zu wenig auf die Leute zugehen. Wir hatten mal Artischocken gehabt. Weiß manch einer gar nicht, wie er die zubereiten soll. Und da muss man die Leute schon fragen. Die kann man nicht einfach in eine Tüte mit reinpacken. Das gehört sich einfach nicht.
Lauch, nein?
Nein. Rosenkohl, Spinat?
Spinat, bitte.
Nicht? Spitzkohl, Kohl?
Wir haben ja jeder einen Ausweis. Den müssen wir zwischendurch vorzeigen. Da steht drauf, wie viele Personen man hat. Dementsprechend bekommt man auch etwas.
Keine Zwiebeln? Lauch? Einmal, zweimal?
Zweimal.
Sie haben 50 Cent dafür bezahlt, müssen aber nicht. Wenn Sie nicht können, haben wir auch schon mal, dann ist das auch okay. Ne? Dann heißt es nicht bei uns 50 Cent, sonst gibt es nichts. Also das gibt es nicht. Ne? Weißkohl?
Da.
Möchten Sie noch
da
eine haben? Ja,
da.
Gut. Oh, so, bitteschön. Spitzkohl oder sowas möchten Sie nicht, ne?
Nein, nein, danke schön.
Ja, und Chinakohl?
Was?
Chinakohl?
Nein, nein, danke schön. Gut. Ich Russki, Deutschland sehr gut.
Sehr gut.
Sehr gut, Deutschland sehr gut.
Wenn viel da ist, kriegen die Leute auch viel, ne? Das sind ja alle Spenden und dann geben wir das auch raus, ne?
Da kann man jetzt wieder gegen sprechen, dass das alles nicht richtig ist, ist auch okay. Aber wenn du kein Geld hast und keine Partei kann eine Vollbeschäftigung bieten oder den Rentnern plötzlich mehr Geld geben, das, man muss etwas tun. Tafel braucht Macher, die braucht Vorbilder, die braucht gute Menschen und da stehe ich jeden Tag für auf.
Es gibt Leute, die es brauchen und das System bietet derzeit keine Alternative an. Also es ist in Ordnung. Ich fühle mich also nicht degradiert dadurch, dass ich hier stehe. Ich bin Zeitzeuge der aktuellen Situation. Hochqualifiziert, aber trotzdem arbeitslos.
And it's like that.
Ein Beitrag von Susanne Grüter war das, die für uns bei der Wuppertaler Tafel war. Wir haben gerade gehört, der Tenor der Tafelnutzer war eher positiv und dankbar. Der Soziologe Stefan Lorenz hat aber dennoch seine Zweifel an dem Prinzip der Tafeln generell. Er forscht und lehrt an der Uni Jena. Zu seinen Arbeitsgebieten gehören Überfluss, Konsum und Ernährung. Und er hat die Tafeln wissenschaftlich untersucht. Auf Einladung des Duisburger Käthe-Hamburger-Kollegs und des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen, kurz KWI, hatte er im Herbst 2014 im Rahmen des Symposiums »Die Gabe der Kooperation« über Anspruch und Realität der Tafeln gesprochen. Und die klaffen seiner Ansicht nach doch ziemlich auseinander. Hören wir uns seine Argumente also mal an. An der Tafel vom Umgang mit Überfluss von Stefan Lorenz.
Also es freut mich natürlich auch, dass ich hier etwas zum Thema beitragen darf. Mein Thema im engeren Sinne sind dann die Lebensmitteltafeln, international gebräuchlich eher Foodbanks oder allgemeiner Charitable Food Assistance. Tafeln und ähnliche Organisationen und Initiativen sammeln eben Lebensmittelüberschüsse, um sie wohltätig zu verteilen. Ich hatte die Gelegenheit, mehrere Jahre dazu zu forschen, also sowohl zur Arbeit der Tafeln selbst, als auch natürlich zu den Menschen, die die Tafeln nutzen. Und aus dieser Forschung möchte ich eben heute ein bisschen was vorstellen. Die Tafeln gibt es in Deutschland seit 20 Jahren. Sie haben einen rasanten Aufstieg erfahren zur etablierten Wohltätigkeitsorganisation. Der Bundesverband gibt an, dass es heute über 900 Tafeln bundesweit gibt mit 3000 Ausgabestellen, die etwa 1,5 Millionen Menschen erreichen. Dazu muss man immer noch nehmen, dass eben viele Organisationen und Initiativen sozusagen nach demselben Prinzip arbeiten, nach dem Tafelprinzip, ohne jetzt Mitglied bei den Tafeln zu sein. Ich möchte damit einsteigen zu sagen, dass die Tafeln eben ein Phänomen der Überflussgesellschaft sind. Im Gegensatz zu früheren Formen der Wohltätigkeit kann es Tafeln nur da geben, wo regelmäßig massenhafte Lebensmittelüberschüsse anfallen. Und das ist eben in Überflussgesellschaften der Fall. Zugleich ist das natürlich immer wieder ein Anlass zur Irritation, dass sich Lebensmittelhilfen ausgerechnet in den reichen Überflussgesellschaften so stark und in heutigen Maßen etablieren konnten. Ich möchte im ersten Schritt kurz etwas deshalb zu einem Konzept Verständnis von Überflussgesellschaft sagen, vor allem zur Rolle von Wahlfreiheit darin, weil das dann die Grundlage dafür ist, ein entsprechendes Verständnis von Ausgrenzung, sozialer Ausgrenzung zu entwickeln. Das mache ich dann eben am Beispiel der Tafeln, die eben in der Gesellschaft auf dieser Grenze zwischen Überfluss und Ausgrenzung operieren und komme dann zu einem kleinen Schlusswort. Ich beginne also mit dem ersten Punkt der Überflussgesellschaft. Die Deutung hochindustrialisierter westlicher Gesellschaften als Überflussgesellschaften reicht bis in die USA der 1950er Jahre zurück. Allerdings hat sich das Verständnis seitdem deutlich gewandelt. Überfluss meinte damals ein Produktionsniveau, auf dem faktisch für alle die reichliche Befriedigung der grundlegenden Bedürfnisse in Aussicht stand. Armut konnte deshalb auch als in absehbarer Zeit überwindbar gelten. Im Gegensatz dazu hat sich das heutige Überflussverständnis vom Blick auf produktive Möglichkeiten und Bedürfnisbefriedigung gelöst. Mit Überfluss ist vor allem Konsumüberfluss gemeint. Entscheidend dafür ist die Wahrnehmung von Optionenvielfalt und einer damit korrespondierenden Wahlfreiheit. Zudem weist diese Überflussorientierung über den Konsum im engeren Sinne hinaus. Sie betrifft weite Bereiche der Lebensgestaltung insgesamt. Man möchte heute möglichst in allen Lebensbereichen Wahlmöglichkeiten haben, sei es im Berufsleben, bei der Wahl der Schulform der Kinder, bei der Partnerwahl oder auch bei der persönlichen religiösen Praxis. Zur Abgrenzung vom älteren Überflussverständnis spreche ich vom flexiblen Überfluss, das heißt auf flexibel zur Verfügung stehende Möglichkeiten der Lebensgestaltung, also Optionen, kann flexibel zugegriffen werden, Wahlfreiheit. Die Orientierung im flexiblen Überfluss ist von Wünschen anstatt von Bedürfnisbefriedigung motiviert. Mit Bedürfnissen verbindet sich die Vorstellung von Grenzen. Sind sie befriedigt, bewegen sie zu nichts mehr. Für Wünsche dagegen gibt es keine Grenzen. Wünschen kann man sich immer noch etwas. Man muss sogar sagen, je mehr Möglichkeiten sich realisieren lassen, umso mehr bekommt man in den Blick, was noch alles möglich werden könnte. Für die folgenden Überlegungen ist vor allem von Interesse, was diese zentrale gesellschaftliche Bedeutung von Option und Wahlfreiheit für Ausgrenzung bedeutet. Allgemein kann man vorläufig sagen, Ausgrenzung liegt dann vor, wenn die gesellschaftlich üblichen Wahlfreiheiten der Lebensgestaltung bestimmten Menschen vorenthalten werden. Die gesellschaftliche Trennlinie verläuft also zwischen Positionen des Wählen-Könnens und Positionen des Keine-Wahl-Habens. Die Tafeln und ihre wohltätigen Lebensmittel bieten ein Sinnbild für diese Trennlinie. Sie sammeln Lebensmittelüberschüsse, um sie wohltätig zu verteilen. Warum markiert das die Grenze zwischen wählen können und keine Wahl haben? Also wählen erzeugt Überschüsse, das heißt, je mehr man zur Auswahl hat, umso mehr wird eben auch ausgewählt bzw. abgewählt. Das heißt, es bleibt etwas übrig. Die Tafeln sammeln eben diese Überschüsse ein und die Tafelnutzenden sind eben die, die nicht am Wählen beteiligt sind, sondern mit den Überschüssen der Wahlentscheidungen anderer versorgt werden. Also Wahlentscheidungen einerseits, Überschüsse erzeugen, keine Wahl haben und versorgt werden, ist die andere Seite. Die Tafelpraxis zeigt diese Ausgrenzung an, überwindet sie aber mit ihrer Arbeit nicht. Das möchte ich jetzt in den nächsten Punkten etwas detaillierter darlegen. Ich möchte darauf eingehen, welche Integrationsansprüche die Tafeln erheben. Diese kommen in der Praxis der Tafelarbeit unter anderem in Begriffsverwendungen zum Ausdruck. Von denen möchte ich drei kurz diskutieren. Dazu gehört zunächst die Ansprache der Tafelnutzenden als Tafelkunden, außerdem die Ausgabe von sogenannten Tafelpässen und schließlich der Begriff der Tafel selbst. Wenn man solche Begriffe verwendet, stellt man sich eine bestimmte soziale Beziehung zu den Tafelnutzenden vor. Spricht man von Kunden, dann ist offensichtlich eine Marktbeziehung gemeint zwischen Anbieter und Konsumentin. Spricht man von Tafelpässen, dann entlehnt man das der Behördensprache. Denn Pässe dürfen nur von staatlichen Behörden ausgestellt werden. Man wird dadurch zum Mitglied einer Rechtsgemeinschaft. Spricht man schließlich von Tafeln, dann erscheinen die Tafelnutzenden als Gäste einer Tafelrunde. Man kann leicht zeigen, dass diese Ansprüche bei den Tafeln nicht realisiert werden. Tafelnutzende sind bei der Tafel weder Kunden noch Staatsbürger noch Gäste. Dennoch lässt sich daran einiges über den gesellschaftlichen Umgang mit Überfluss, über Zugehörigkeit und Ausgrenzung lernen. Man muss dazu die Frage stellen, warum die Tafelnutzenden denn als Kundinnen und Kunden angesprochen werden. Offensichtlich ist dies als ein Anerkennungsbegriff gemeint. Die Tafelnutzenden erscheinen nicht einfach als Bedürftige, sondern als Menschen auf Augenhöhe, weil sie wie alle anderen Konsumentinnen sind. Das Problem ist nur, dass sie es faktisch eben nicht sind. Wer in der Gesellschaft einen unbeschädigten Konsumentenstatus hat, geht eben nicht zur Tafel, sondern kauft seinen Alltagsbedarf im Supermarkt oder dem Geschäft eigener Wahl. Und so verweist die offensichtlich falsche Ansprache der Tafelnutzenden als Kunden vielmehr auf das Problem und den moralischen Anspruch. Die Tafelnutzenden haben keinen gesicherten Konsumentenstatus in der Gesellschaft. Sie sollten ihn aber haben, wie alle anderen auch. Sie sollten ihren Lebensbedarf durch eigenständigen Kauf realisieren können. Allein durch die Bezeichnung der Tafelnutzenden als Kunden oder zum Beispiel auch der Ausgabestellen als Tafelläden und andere Bezeichnungen mehr, werden die Tafelnutzenden aber nicht schon Marktteilnehmende. Faktisch findet eine Versorgung neben dem Markt statt. Man sieht am Beispiel der Tafeln, was Marktintegration in unserer Gesellschaft heißt. Man sieht es an denen, die die Möglichkeit verlieren, ihren Lebensbedarf als Konsumierende zu bestreiten. Sich weniger als andere kaufen zu können, ist das eine. Aber wo der Konsumentenstatus selbst sehr fundamental gefährdet ist, wo man sich beispielsweise anstellen muss, um Lebensmitteltüten als Hilfeleistung zu erhalten, da findet Ausgrenzung statt. Ganz ähnlich verhält es sich, wenn man sich den zweiten Begriff näher betrachtet, also die sogenannten Tafelpässe. Tafelnutzende müssen bei den Tafeln üblicherweise behördliche Belege vorlegen, zum Beispiel Bescheid über den Erhalt von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld. Sie erhalten dann einen sogenannten Pass, der sie berechtigt, an der lokalen Tafel Lebensmittel abzuholen. Mit dieser quasi behördlichen Praxis wird den Tafelnutzenden signalisiert, dass sie ein öffentlich dokumentiertes Recht haben, die Tafel zu nutzen. Ähnliches geschieht, wenn Menschen seitens der Sozialbehörden, zum Beispiel von Arbeitsämtern, immer wieder an die Tafeln verwiesen werden. Auch so entsteht bei denen, die zur Tafel kommen, der Eindruck, dass sie ein verbürgtes Recht haben, die Tafeln zu nutzen. Man sieht aber auch hier sehr schnell, dass an der Tafel eben keine rechtsverbindlichen Ansprüche erworben werden können. Im Gegenteil, die sogenannte Anspruchshaltung einiger Tafelnutzender sorgt immer wieder für Konflikte an den Tafeln. Wer kommt und Ansprüche stellt, zum Beispiel um mehr Einfluss auf die Auswahl der Lebensmittel zu haben, wird von den Freiwilligenhelfenden schnell zurechtgewiesen bzw. auf die Freiwilligkeit ihrer Arbeit hingewiesen. Auch hier verweist also die falsche Praxis vielmehr auf das Problem und den moralischen Anspruch. Die Tafelnutzenden haben keine ausreichend gesicherten sozialen Rechte in der Gesellschaft. Sie sollten sie aber haben. Sie sollten eine rechtsverbindlich einklagbare Grundsicherung haben. Allein durch die Vergabe vermeintlicher Pässe erlangen die Tafelnutzenden aber keinen besseren Rechtsstatus. Faktisch können Freiwilligeninitiativen beim besten Willen keine Leistungen verbindlich garantieren. Sie können zum Beispiel nur das verteilen, was gerade an Überschüssen anfällt. Das heißt, das Hilfeangebot richtet sich nicht nach den Problemen der Hilfesuchenden, sondern nach dem, was gerade an Lebensmitteln verfügbar ist. Auch können die Hilfen nur da angeboten werden, wo sich genügend Freiwillige finden. Das ist nicht unbedingt dort, wo die meiste Armut herrscht. Das Beispiel der Tafeln zeigt, welche Bedeutung soziale Rechte in der Gesellschaft haben. Man sieht es auch hier an denen, deren Rechte nicht ausreichen, um in vergleichbarer Weise wie alle anderen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Ich komme nun zum dritten Begriff, nämlich zum Namen Tafel selbst. Wenn die Tafeln keine Marktintegration leisten können und keine rechtsstaatliche Sicherung ersetzen können, können sie dann nicht zumindest Gemeinschaft und empathische Zugehörigkeit stiften? Können sie Hilfesuchende als Gäste an der Tafel empfangen? Auch das ist bei weitem nicht selbstverständlich. Im metaphorischen Sinne, also in dem Sinne, dass die Tafeln Menschen einen Platz an der gesellschaftlichen Tafel verschaffen, gelingt es nicht. Einen solchen Platz zu bekommen würde bedeuten, dass sie einen Zugang zum gesellschaftlichen Reichtum haben, wie alle anderen auch. Um im Bild zu bleiben, sie müssten einen Stuhl an der Tafel haben und einen Zugriff auf die Speisen und Getränke. Selbst wenn sie nur am unteren Ende der Tafel Platz nehmen und das Angebot hier weniger üppig oder ausgesucht wäre als am oberen Ende, sie wären immer noch Teil der Tafelgesellschaft. Wie bereits gesehen, ist das aber nicht der Fall. Während die meisten Menschen ihre Lebensmittel wählen und einkaufen und dabei Überschüsse erzeugen, sind Tafelnutzende nicht an diesem Wählen beteiligt. Sie werden mit dem versorgt, was vom Wählen übrig bleibt, also den Überschüssen. Im Bild gesprochen heißt das, dass sie das abbekommen, was beim Gelage an der Tafel nicht gegessen wurde. Sie bekommen etwas, wenn das Fest vorüber ist und die tatsächlichen Gäste gegangen sind. Das ist jedenfalls die Struktur dieser Art Hilfeleistung. Wenn wir uns die lokale Praxis, Tafelpraxis ansehen, dann kann sie dennoch mitunter zum Ort von Zugehörigkeit für Hilfesuchende werden. Einige Tafeln bieten Möglichkeiten dafür. Allerdings muss man hier vorsichtig sein. Die Tafelnutzenden in die Gästerolle zu bringen, ist nur hilfreich, wenn diese das auch suchen und wollen. Viele wollen einfach nur Lebensmittel abholen, um dadurch Geld zu sparen. Und im Übrigen wollen sie den Kontakt zur Tafel so minimal wie nur irgend möglich gestalten. Für sie ist es eher eine Zumutung, wenn sie länger anstehen müssen, wenn das vielleicht auch noch für Außenstehende sichtbar ist, dass sie hier anstehen müssen. Wenn sie also einer Gruppe von Menschen zugeordnet werden, der sie eigentlich nicht zugehören wollen. Denn das Einzige, was sie mit dieser vermeintlichen Gruppe verbindet, ist, dass sie aus Armut um Lebensmitteltüten anstehen. Wenn es dann noch zu Drängeleien und Streit kommt, weil die Ersten vielleicht mehr bekommen als die Letzten, wird diese Art der vermeintlichen Gruppenzugehörigkeit noch zur zusätzlichen Belastung. Wie gesagt, es lassen sich dennoch auch einige positive Zugehörigkeiten finden. Das kann bereits die Unterhaltung in der Warteschlange sein. Man trifft sich eben beim Lebensmittelabholen einmal in der Woche und nutzt die Gelegenheiten zum Plausch. Wo Mittagessen angeboten wird, treffen sich einige auch durchaus zum Stammtisch. Oder die Teilnahme an Veranstaltungen und tatsächlichen Feierlichkeiten, zum Beispiel zu Weihnachten, ist hier zu nennen. Man sieht daran aber auch, dass das Angebote sind, die bereits über die Tafeltätigkeit im engeren Sinne hinausgehen. Also über das Sammeln und Verteilen von Lebensmittelüberschüssen. Schließlich gibt es auch Tafelnutzende, die bei den Tafelarbeiten mitmachen, die selbst zu engagierten Tafelaktiven werden. Die lokalen Tafeln bieten also zum Teil und für einige Möglichkeiten der Zugehörigkeit. Aber diese bleiben eng begrenzt und finden eher neben dem eigentlichen Tafelkonzept des Sammelns und Verteilens statt. Und selbst da, wo es auf den ersten Blick gelingt, bringt der zweite Blick noch einmal anderes zutage. Ich denke hier an einen Fall aus meinen Interviews. Eine Tafelnutzende engagiert sich nach und nach immer mehr an ihrer Tafel und arbeitet dort schließlich als Freiwillige mit. Sie findet hier eine Zugehörigkeit, die ihr sonst häufig fehlt. Insbesondere ist sie schon viele Jahre arbeitslos, unterbrochen nur von wenigen kurzzeitigen Jobs. Sie ist alleinstehend und die Kinder sind aus dem Haus. Für sie bietet die Tafel also sinnvolle Tätigkeiten, und gemeinschaftliche Zugehörigkeit. Allerdings, so war es im Interview zu sehen, täuscht sie sich in einem entscheidenden Punkt. Sie wurde von einer Behörde an die Tafel verwiesen und geht davon aus, dass sie einen Anspruch auf die Tafelhilfen hat. Faktisch trifft das aber, wie gesehen, nicht zu. Was man aber an diesem Beispiel sieht, ist, dass sich formaler Rechtsanspruch und informelle Zugehörigkeit nicht ausschließen. In diesem Falle bedingen sie sich sogar. Nur weil diese Tafelnutzerin fälschlicherweise davon ausgeht, dass sie einen Anspruch auf die Tafelangebote hat, kann sie ohne Beschämung zur Tafel gehen. Sie würde sich ohne diesen Anspruch als Bittstellerin und keineswegs als Gast vorkommen. Die Annahme eines verbindlichen Anspruchs dagegen macht es ihr möglich, zur Tafel zu gehen und sich dort nach und nach zu engagieren und zugehörig zu fühlen. Ich kann jetzt die Tabelle nicht im Detail nach sozusagen aufführen. Es geht mir auch nur darum, ganz grob zum Entwicklungstrend etwas zu sagen. Also der Entwicklungstrend zeigt, dass Tafeln, Foodbanks und vergleichbare Organisationen und Initiativen eine beeindruckende transnationale Entwicklung aufzuweisen haben. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass diese Art des Engagements innerhalb von 4 Jahrzehnten von einer lokalen Initiative in den USA zu einem globalen Phänomen expandierte. Und dieser Trend hält weiter an. Das sogenannte Global Food Banking Network hat Mitgliedsorganisationen auf allen Kontinenten und leistet in aller Welt Aufbauarbeit. In Indien soll beispielsweise bis 2020 ein landesweites Netzwerk von Foodbanks etabliert werden. Also das vielleicht nochmal vor dem Hintergrund, weil mitunter auch von Seiten der Tafeln gesagt wird, das ist ja nur eine Notlösung, Übergang, müssen uns selber abschaffen und so weiter. Also der Trend geht in eine andere Richtung. Gut, damit muss ich zum Schluss kommen. Der Vortrag sollte zum Verständnis der Tafeln und ihrer Hilfestrukturen beitragen. Es sollte gezeigt werden, dass an den Tafeln gesellschaftliche Integrationsprobleme sichtbar werden. Zugleich war zu sehen, dass diese Probleme mit den Mitteln der Tafel nicht bearbeitet werden können. Die Tafeln sind ein Symptom sozialer und ökologischer Probleme der Überflussgesellschaft, aber kein Beitrag zu ihrer Überwindung. Die Tafeln können vor allem deshalb keine soziale Integration leisten, weil sie als Einbahnstraße funktionieren. Sie sammeln Überschüsse auf Seiten der Wahl und bringen sie zu denen, denen Wahlmöglichkeiten in der Lebensgestaltung fehlen. Was also mit den Mitteln der Tafeln nicht gelingen kann, ist, dass die Hilfesuchende ihre Situation der Ausgrenzung verlassen können. Bereits Marcel Mauss hatte festgestellt, dass Prinzipien der Gegenseitigkeit in modernen, stark differenzierten Gesellschaften vor allem durch soziale Rechte gesichert werden müssen. Wenn sich also zivilgesellschaftliche Initiativen gegen Ausgrenzung engagieren wollen, müssen sie sich vor allem für verbesserte Rechte einsetzen. Um Rechte der Gegenseitigkeit durchzusetzen, bedürfte es natürlich auch einer entgegenkommenden politischen Kultur der Gegenseitigkeit. Man könnte heute auch sagen, einer entsprechenden sozialökologischen Kultur. In der Praxis der lokalen Tafeln mag so etwas vorkommen oder zumindest als Anspruch formuliert werden. Insgesamt ist es aber eine Wohltätigkeitskultur, die das Recht des Stärkeren nicht hinterfragt und die Rechte der Hilfesuchenden nicht stärkt. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
Essen aus dem Müll. Was tun mit dem Lebensmittelüberschuss? Das ist unser Thema heute hier im D-Radio Wissen Hörsaal. Den ersten Vortrag dazu hat Stefan Lorenz gehalten, Soziologe von der Uni Jena. Er hat das Phänomen der Tafeln untersucht und stellt ihnen ein eher ernüchterndes Zeugnis aus. Wir sprechen jetzt noch über einen zweiten Weg, mit Lebensmitteln umzugehen, die übrig sind. Diesmal geht es weniger um bedürftige Nutzer des Überschusses als um Menschen, die das freiwillig machen, das im Müll suchen, weil sie es gut und richtig finden und auch ein bisschen spannend. Christine Unrau ist Regionalwissenschaftlerin, promoviert gerade am Lehrstuhl für politische Theorie und Ideengeschichte an der Uni Köln und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Käthe Hamburger Kolleg Duisburg, von wo eben die Vorträge stammen, die wir heute hier im Hörsaal hören. Unrau arbeitet gerade an einer Feldforschung zum Containern, also dem Sammeln und Verwerten von Lebensmitteln, die im Müll etwa von Supermärkten gelandet sind, aber noch gut. Ja, und wir reden da jetzt von einer richtigen Szene, also nicht einzelnen Menschen, die aus akuter Armut heraus in den Mülleimern suchen. Und Christine Unrau wollte wissen, was treibt diese Menschen an, die in Mülltonnen tauchen und das eigentlich gar nicht wirklich nötig haben? Ihre Antworten, die hören wir gleich.
Die Radio Wissen, Hörsaal.
Vielen Dank für die Einladung auch in diese Tafelrunde. Und ich möchte dazu sagen, wenn ich mir noch jemand aussuchen darf, dann nehme ich Aristophanes, weil der hat, soviel ich weiß, das Wort Wolkenkuckucksheim erfunden. Und ob das Containern was Utopisches hat oder die Möglichkeit zum Leben von Utopien bildet, darum möchte ich mich jetzt kurz im Vortrag kümmern. Mein Titel heißt Festmahl aus dem Müll, Containern zwischen Retten, Jagen und Schenken. Festmahl und Müll sind auf den ersten Blick Gegensätze. Ein Festmahl, wie zum Beispiel ein Weihnachtsessen oder ein Hochzeitsessen, ist eine Ausnahme aus dem Alltag. Man sucht die besten, womöglich die teuersten Zutaten aus. Man zelebriert den Anlass, man zelebriert die Gemeinschaft und eben auch das Essen selbst. Sich aus dem Müll zu ernähren, ist hingegen zunächst mal assoziiert mit extremer Armut, mit Elend und es stößt als Vorstellung erstmal Abstoßung und ja, löst Abstoßung und Ekel hervor. Für eine wachsende Gruppe von Personen bilden hingegen eben Festmahl und sich aus dem Müll zu ernähren keinen Gegensatz, denn sie containern. Das heißt, sie suchen noch verwertbare Lebensmittel aus den Tonnen von Supermärkten und ernähren sich davon, entweder ganz oder teilweise. Und manchmal bereiten sie eben aus diesen Lebensmitteln ein Festmahl. Und zwar für Bekannte, Unbekannte und natürlich auch Freunde. In den USA, wo die Tendenz herkommt, gibt es auch den Begriff des Dumpster Divings, also des Tauchens im Müllcontainer, obwohl de facto selten getaucht, sondern meistens von oben drin herumgesucht wird. Ich möchte das Containern eben anhand von diesen drei Tätigkeiten beleuchten, also jagen, retten und schenken, die sowohl von den Praktizierenden selbst als auch eben von Analysten damit assoziiert werden. Und wie schon gesagt, das ist zum Teil Ergebnis der allerersten Anfänge einer empirischen Studie, die man noch nicht so nennen kann. Also es ist erst der Anfang. Aber die ersten Ergebnisse sind auf jeden Fall hier eingeflossen. Also ich fange mit Jagen an. Der erste Assoziierungspunkt ist der Begriff der Beute. Also es wird oft eben in Gesprächen davon gesprochen, dass man Beute gemacht hat, dass die Beute gut war. Und da findet man eben schon ja, so eine erste Übereinstimmung. Hinzu kommt, dass die Containerer sich aus der gewohnten, auch aus der bewohnten Umgebung im Grunde genommen hinaus bewegen müssen, um eben ihre Beute zu machen. Sie müssen aus der ja, Glitzerwelt des Supermarktes herausgehen und eben in die Hinterhöfe sich vorwagen. Das ist meistens nächtlich, nicht ganz risikofrei und hat auch gewisserweise den, ja, oder zumindest potenziell zieht es die Gefahr nach sich, auch juristisch verfolgt zu werden. Das heißt, das Ganze ist beschwerlich, es ist schwieriger als das Einkaufen und gleichzeitig ist die Nähe zwischen Containern und Jagd und der Gegensatz zwischen Einkaufen und Containern noch an anderer Stelle deutlich. Nämlich während der Einkaufende einem permanenten, erwartbaren und dennoch ständig wechselnden Überangebot von Produkten ausgesetzt ist, weiß der Containerer vorher nie genau, was er findet und ob er etwas findet. Und dieses Unverhoffte dabei wird von einigen meiner Interviewpartner tatsächlich auch als einer der Vorteile hervorgehoben. Also ein Interviewpartner sagte, man hat so ein Überraschungstütengefühl. Und eine andere, Containern ist wie eine Schatzsuche, also Treasure Hunt auch auf Englisch, nach dem Motto, mal gucken, was man heute findet. Und ein anderer sagte auf die Frage, ob Containern auch Spaß macht, Zitat, total, es ist wie Weihnachten, wenn man etwas Geiles findet. Die Freude am Unverhofften verknüpfen sie jetzt mit einer positiven Bewertung der Einschränkung von Wahlmöglichkeiten. Das finde ich jetzt sehr interessant als Gegenüberstellung. In dem Fall haben sie diese Einschränkung von Wahlmöglichkeiten natürlich selber sich dafür entschieden. Auch dazu ein Zitat. Es gibt eben, was es gibt, als hätte man einen Garten. Das ist auch angenehm. Man entscheidet durch das Containern nicht so viel selbst. Die Auswahl überfordert einen sonst auch oft. Wenn ich doch mal im Supermarkt bin, wird mir schlecht von dieser Beleuchtung und diesem Angebot. Also genau das, was ja eigentlich der Konsument sich wünscht, darauf verzichten manche Containerer bewusst und sehen darin im Grunde genommen eben einen Vorteil. Ja, wenn sie bemerkt, dass eben das Angebot im Supermarkt sie überfordert, spricht natürlich meine Interviewpartnerin auch diesen Topos des Überangebots an, der eben ja dadurch allgegenwärtig ist, dass eben der Konsument im Grunde genommen auch eine Pflicht erfährt, sich ja, am Konsum zu beteiligen und gleichzeitig eben die ständig irgendwelche Entscheidungen für bestimmte Produkte zu treffen. Beim Containern hingegen ist es so eine Art Simulation der Rhythmen der Natur und eben auch der Rhythmen der Jagd. Man findet eben, was man findet. Und das wird von vielen eben positiv hervorgehoben. Der Verweis auf den Garten in der zitierten Aussage zeigt gleichzeitig auch, dass man eben diesen Vergleich zum Jagen noch ausweiten müsste, nämlich mindestens um die Punkte anbauen und sammeln. Ja, also im Garten wird angebaut, aber auch da ist nicht alles jederzeit verfügbar. Daher diese Parallele. Und das Sammeln ist auch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, beispielsweise bei einer Organisation von Containerern, nämlich dem Gemüse- und Obstkollektiv, das in Österreich entstanden ist. Und die haben ganz bewusst diesen Namen des Kollektivs gewählt, weil er eben von Kollegere abgeleitet ist, was gleichzeitig sammeln, aber auch eben versammeln und zusammenbringen gehört. Also sie wollen letztlich gemeinsam sammeln und tun das eben durch ihr Kollektiv. Gleichzeitig geht es natürlich den Leuten vom Gemüse- und Obstkollektiv und anderen Containern auch darum, dieses Gemüse und Obst nicht verkommen zu lassen, also vor der Verschwendung zu retten. Und damit komme ich jetzt dann tatsächlich zu meinem zweiten Punkt, nämlich dem Retten. Das ist in Gesprächen mit Containerern im Grunde genommen allgegenwärtig und es geht so weit, dass Lebensmittel retten sich als Synonym für das Containern herauskristallisiert hat. Und alle der von mir Befragten gaben als Hauptmotiv an, etwas gegen die Verschwendung zu tun. Die Hintergründe sollen nicht ausgebreitet werden, an der Stelle nur eine einzige Zahl. Man geht davon aus, dass in Deutschland 50% aller produzierten Lebensmittel letztlich weggeworfen werden. Und die Zahl wird von Containerern selber eben auch oft genannt. Und zum Teil wird auch, ein klares Bewusstsein geäußert, dass eben damit nicht nur dieses Produkt selbst weggeworfen wird, sondern auch die gesamte Arbeitskraft, Energie, Wasserverbrauch, Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch allgemein, die darin eingeflossen sind und letztlich auch der CO2-Ausstoß für Transport, Produktion etc., was dann letztlich alles im Container landet. Zum Teil gibt es auch Containerer, die sowieso schon dieses Bewusstsein hatten, dann aber gesagt haben, dass es durch das Container noch verstärkt worden ist. Also eine Aussage war, man hört und liest immer viel über die Verschwendung, aber wenn man es dann sieht, ist man überwältigt. Noch eine Nebenbemerkung dazu ist, dass die Lebensmittel aus der Sicht einiger Interpreten des Containers nicht nur eben vor der Verschwendung gerettet werden, sondern auch noch in einer anderen Hinsicht. Und zwar, indem sie aus dem Kreislauf von entfremdeter Produktion und entfremdetem Konsum herausgenommen sind. Es gibt einen Ethnologen, der ein Punk-Restaurant in Seattle über viele Jahre untersucht hat, in dem eben nur containerte Lebensmittel verwendet worden sind oder auf irgendwelche andere, jedenfalls nicht gekaufte Art und Weise beschaffte Lebensmittel. Und er interpretiert es folgendermaßen, ich zitiere ihn hier, er heißt Dylan Clark, also Zitat, durch das Bad industrieller Lebensmittel im Container werden Punk-Lebensmittel in gewisser Weise von ihrem wahren Charakter und ihren entfremdenden Eigenschaften befreit und zu einer Art reinem Gebrauchswert als körperlicher Substanz zurückgeführt. Das ist jetzt natürlich eine Interpretation, die durchaus nicht von allen geteilt wird und eben auch so eine Art, einen bestimmten utopischen Beiklang hat. Dennoch verweist sie eben auf einen weiteren wichtigen Aspekt des Rettens, der bei bestimmten Gruppen, durchaus nicht bei allen, von Containerern eine Rolle spielt. Nämlich, man rettet nicht nur die Lebensmittel, sondern man rettet sich selber oder die eigene Gruppe eben auch vor der Verstrickung in den Kreislauf von Überproduktion und Überkonsumtion, indem man sich eben nur noch aus dem Container versorgt. Dazu gehört natürlich auch die Tatsache, dass sich aus dem Container zu ernähren auch ein Stück weit Befreiung ist von der Notwendigkeit, Geld zu verdienen. Also wenn man sich eben diese Grundbedürfnisse der Lebensmittel decken kann, ohne Geld dafür ausgeben zu müssen, heißt es eben auch, dass man weniger beispielsweise Lohnarbeit betreiben muss. Eine extreme Formulierung dieses Zusammenhangs findet man in dem Buch Evasion, einem Evangelium des US-amerikanischen Anarchismus von 2001. Und dort wird in nur teilweise ironischerweise die Sprache religiöser Heilserwartung im Zusammenhang mit dem Dumpster Diving verwendet. Daraus noch kurz ein Zitat. Ich predigte Rettung durch Müll, Salvation through Trash, und wendete mich so gegen ein Mittelklassenleben der Konditionierung. Du wirst krank von diesem Essen, sagten sie. Die lebendigen Toten der arbeitenden Bevölkerung gaben Gesundheitsratschläge. Durch welche Logik wurden die Lebensmittel tödlich, sobald sie in einen Müllsack gelangten oder durch eine Hintertür kamen? Ich konnte nicht sicher sein, wo sie diesen Müllaberglauben gelernt hatten, aber sie zahlten dafür jeden Tag zwischen 9 und 5 Uhr. An anderer Stelle beschreibt derselbe Autor eben diese Strategie als mit Kaffeesatz beschmutzte Befreiung, Liberation stained with coffee ground. Diese Einstellung wird von Beobachtern scharf kritisiert, und zwar deswegen, weil eben diese Rettung oder Befreiung sich durchaus nicht auf diese Leute, die diesen Müllaberglauben noch anhängen, bezieht, also die von 9 to 5 oder auch ein bisschen länger schuften, die sind einem im Grunde genommen bei der Einstellung egal. Also man könnte überspitzt sagen, der Container als Arche für den Rest die Sinnflut. Meine Interviewpartner haben derartig weitgehende Bestrebungen, sich auszuklinken aus dem gesamten System, mit den Containern nicht verknüpft. Es gaben zwar einige an, dass das Container eine gute Lösung sei, um nicht so viel arbeiten zu müssen, ja, und damit gleichzeitig mehr Zeit für andere Dinge zu haben. Aber keiner der von mir Interviewten hoffte sich durch das Containern eben eine völlige Abkopplung aus dem System. Letzter Punkt zum Thema Retten. Neben der Konzentration auf das eigene Leben und die eigene Gruppe gibt es eben auch Tendenzen, den rettenden oder zumindest verbessernden Impetus des Containers auszuweiten auf die Welt als Ganze. Und das wird durchaus auch mit den egoistischen Aspekten, die es beim Containern ja auch geht, nahtlos in Verbindung gebracht. Nochmal ein Zitat als Beispiel. Man spart schon Geld, aber man macht die Welt auch ein Stückchen besser. Oder eine andere Aussage von einer Interviewpartnerin, die nannte das Containern einen kleinen politischen und sozialen Akt zur Nacht. Dass dabei so Begriffe wie ein kleiner politischer Akt oder ein Stückchen besser verwendet werden, zeigt aber eben gleichzeitig auch, dass der Anspruch durchaus relativiert wird über den Beitrag, den man damit leisten kann. Ein anderes Beispiel für eine extreme Formulierung der rettenden Mission des Containers allgemein findet man hingegen in dem Buch Empire of Scrounge, könnte man mit Reich des Abstaubens übersetzen, von einer interessanten Person, einem Kriminologen in den USA, Jeff Farrell, der seine Professorenstelle aufgegeben hat, freiwillig, um unabhängig zu sein und sich 8 Monate lang eben nur aus Containern und anderen Müllansammlungen ernährt und auch versorgt hat. Und der beschreibt eben die Handlungen derer, die sich eben aus Schrott und Müll ihren Lebensunterhalt beschreiben, folgendermaßen, also Zitat Farrell, mit wenig mehr als zurückgelassenen Einkaufswegen und ihrem eigenen Einfallsreichtum schaffen die urbanen Scroungers, also Abstauber, eine komplexe Kultur des Rücklaufs und unterbrechen so den unerbittlichen Materialfluss vom Shoppingcenter zur Müllhalde, wobei sie beginnen, die gegenwärtige Gesellschaft der USA vom Schiffbruch ihrer eigenen gescheiterten Arrangements zu erlösen. Also hier ist jetzt im Gegenteil die Arche für alle da im Ansatz. Und also man verknüpft damit den Anspruch, diesen Wahnsinn von Überproduktion und Überkonsumtion zu durchbrechen. Derselbe Autor äußert sich in einem anderen Kontext etwas prosaischer, und zwar, wenn er über die Dumpster Diver Recycler zusammenfassend formuliert, Zitat, indem sie lokale Gemeinschaften und größere Netzwerke der Kooperation und der gegenseitigen Hilfe organisieren, indem sie eine gemeinsame Verwendung für das finden, was sie finden, zeichnen sie die Möglichkeiten alternativer ökonomischer Arrangements vor, in deren Zentrum etwas anderes steht als Märkte und produziertes Begehren. Weniger weitreichend, aber doch letztlich mit einem Anspruch auf Veränderung, der eben auf den Bezug auf sich selbst und die eigene Gruppe hinausgeht, sagte eine Interviewpartnerin von mir, für die Öffentlichkeit bringt das Container nichts, aber ich habe dadurch meine Kaufkraft fast völlig vom Markt abgezogen, habe keine Nachfrage generiert und dieser Effekt verstärkt sich noch durch das Weitergeben. Mit dem Weitergeben ist natürlich ein weiterer wichtiger Punkt angesprochen, auf den ich abschließend kurz eingehen will, nämlich eben das Schenken. Dieselbe Interviewpartnerin berichtete im Verlauf des Gesprächs davon, dass einmal ein ganzer Sack mit 40 Brötchen gefunden worden ist, der dann einfach auf der Straße beim Nachbarn, bei Freunden verteilt worden ist, was zum Teil Irritation ausgelöst hat, zum Teil aber eben auch Freude. Ein anderer Interviewpartner erschien zum Interview mit 2 Bananen, 3 Nektariden und 2 Knollen Fenchel aus dem Container. Für mich hat also damit das Schenken, das damit irgendwie assoziiert ist, schon praktiziert. Und in den Gesprächen wurde das eben auch bestätigt. Also Containerer sagen zum Beispiel, was ich zu viel habe, verschenke ich direkt. Es gab auch die Aussage, manche geben es an einen Verteiler. Da werden dann, das sind so, so Art Sammelstellen, an denen eben Lebensmittel hingebracht und auch abgeholt werden können. Dazu wurde dann zum Beispiel auch der schöne Satz gesagt, das ist so ein bedingungsloses Geben und Nehmen. Ja, und ein weiterer Interviewpartner sagte, meistens kannst du Sachen im Freundeskreis loswerden, die sind immer willkommen, das ist auch ein Vorteil, du gehst offener mit Lebensmitteln um, wenn du sie nicht gekauft hast. Also auch da ist eigentlich ein direkter Zusammenhang hergestellt zwischen der Art, wie man eben an diese Lebensmittel kommt und dem Umgang dann damit. Also eine weitere wichtige Form des Schenkens, und damit komme ich eben eigentlich zu unserem Kernthema und meinem Ausgangspunkt zurück, ist eben das gemeinsame Essen. Der Ausdruck Festmahl oder Festessen kam auch in Interviews vor. Eine Interviewpartnerin sagte zum Beispiel, ich lade oft Leute ein und mache ein Festessen und es ist schön, dass das nicht vom Geldbeutel abhängt. Also dieses Verausgaben ist letztlich auch mit einem studentischen Budget beispielsweise dann möglich, weil die Mengen, die einem zur Verfügung stehen, eben groß sind. Eine zentrale Rolle spielt das gemeinsame Essen dann auch bei den Freegans, auf die will ich jetzt nicht nochmal genauer eingehen. Es ist eine Gruppe derer, die containert, aber nicht die einzige. Und also die Bezeichnung Freegan leitet sich ab von vegan, also vegan und free. Und es geht nicht darum, eben gar keine tierischen Produkte zu benutzen wie bei Veganern, sondern eben nur die, für die man keine Nachfrage generiert hat. Und die bekannteste Gruppe ist eben die der rundum freegan.info in New York. Und die organisieren tatsächlich etwas, was sie Freegan Feasts nennen, also Freegan Festessen. Und die charakterisieren sie folgendermaßen. Letztes Zitat. Also das Freegan Feast ist ein kostenloses und meistens veganes Gemeinschaftsessen, das wir zusammen mit Liebe veranstalten, vor allem aus den Lebensmitteln, die wir aus dem Müll gerettet haben. Wir teilen die Fähigkeiten zur Nahrungszubereitung wie Essensplanung, Kochen und anderes, erzählen Geschichten und Witze, treffen neue Leute, sehen alte Freunde wieder und klinken uns allgemein von der vorherrschenden Weltordnung aus, indem wir Gemeinschaft aufbauen. In dieser Selbstdarstellung fusionieren eben die Aspekte von Retten und Schenken und dem Aufbau von Gemeinschaft. Sicher spielt auch eben die medienwirksame Inszenierung, gerade bei der Gruppe, eine wichtige Rolle. Und auch wird eine so weitreichende Aufladung mit Bedeutung von Containerern in meinen Gesprächen nicht geteilt. Im Gegenteil waren sie eben, wie schon erwähnt, sich durchaus bewusst, dass ein Aussteigen aus der gegenwärtigen Weltordnung qua Containern eigentlich so nicht möglich ist. Dennoch eben unterstreichen die Aussagen von freegan.info und eben die wesentlich bescheideneren Versionen bei meinen Interviewpartnern letztlich eben einen Anspruch, das gemeinsame Essen, am besten eben aus gemeinsam vor der Verschwendung geretteten Lebensmitteln, ist ein Moment der Besonderheit, der Unterbrechung des Alltags, der Feier eben des Essens selbst und der Gemeinschaft und insofern eben typisch für ein Festmahl. Vielen Dank.
Die Regionalwissenschaftlerin Christine Unrau war das mit einem Vortrag über die Gründe fürs Containern. Ja, und ich wollte übrigens für die Sendung heute auch mit auf Streifzug gehen mal, aber daraus ist nichts geworden. Ich habe Bekannte gefragt, von denen ich wusste, dass sie Containern gehen oder gingen, muss ich sagen. Denn die haben mir erzählt, dass sie das nicht mehr machen. Viele Containerer in ihrem Umfeld wenigstens würden sich mittlerweile eher im Foodsharing engagieren. Also übrig gebliebenes Essen aus den Läden oder auch Haushalten sammeln und zugänglich machen für Leute, die es gerne haben wollen, aber eben nicht so gern illegal irgendwie nachts im Müll kramen wollen. Die bestücken zum Beispiel einen öffentlichen Selbstbedienungskühlschrank, wie es sie mittlerweile in vielen deutschen Großstädten gibt. Wieder eine neue Art, den Überfluss zu nutzen. Ich finde das richtig gut. Hier im Hörsaal haben wir heute aber zwei andere Varianten besprochen. Die Tafeln mit einem Vortrag von Stefan Lorenz und einem Beitrag von Susanne Grüter und das Containern eben mit Christine Unrau. Ja, das war's schon wieder mit dem Hörsaal heute. Nächste Woche geht es hier unter anderem um Ameisen, die wettrüsten. Super spannend und auch ein bisschen brutal. Da wird blutig erobert und gnadenlos versklavt und vor allem gewetteifert, wer evolutionär die Nase vorne behält. Das nächste Woche am Samstag um 18 Uhr. Hier geht es jetzt erstmal ganz unbrutal und melodisch zu. Gleich nach den Nachrichten hört ihr nämlich Festival. Und da erwartet euch ruhiger Folk im weitesten Sinne von John Grant und Cold Specs. Viel Spaß dabei. Ich bin Katrin Ohlendorf und ich verwerte jetzt gleich meine eigenen Nahrungsmittelüberschüsse von Silvester. Yummy. Schönen Abend euch.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.